Vielleicht kennst du das. Du kommst Richtung einem kleinen Geschäft, parkst mit deinem Auto davor, der Ladeninhaber sieht dich und er wittert etwas. Du kommst hinein, wirst herzlich und liebevoll begrüßt. Aber am Ende, als du aus diesem Laden herausgegangen bist und kein Geld dagelassen hast, dann merkst du auf einmal, okay, das war gar keine echte Liebe. Oder du bist auf der Arbeit, du triffst deinen Arbeitskollegen flüchtig, lächelst ihn freundlich an, wirfst ihm einen liebevollen Blick zu und dir kommt entgegen ein fertig. Kennt ihr das? Im Augenwinkel habe ich das schon öfter bemerkt. Sie grinsen dich an, sind sie aus deinem Augenwinkel weg, ganz normal. Das war kein herzliches Lächeln. Das war kein herzliches Entgegenwidern. Vielleicht bist du auch heute morgens in die Gemeinde gekommen und wurdest herzlich begrüßt. Wirklich liebevoll. Ich wünsche mir das sehr, dass du das erlebt hast. Aber vielleicht macht man das hier nur, weil das hier so üblich ist. Aber ich möchte dir Mut geben. Es ist nicht nur üblich, sondern wir sind wirklich bestrebt, dich herzlich willkommen zu heißen. Wir haben dich gern, wir haben dich lieb. Fühl dich hier zu Hause. Und ich möchte heute mit euch über die Liebe nachdenken. Und bevor wir über die Liebe in dem Praktischen nachdenken, müssen wir nachdenken, woher überhaupt kommt die Liebe? Gott ist ein Geist. Und wenn ich über mich als Person nachdenke, bin ich als Person aus Fleisch und Blut. Und viele glauben, dass Gott eine Eigenschaft hat, zu lieben. Aber wisst ihr was? Wir lesen in seinem Wort, Gott ist Liebe. Gott hat nicht nur die Eigenschaft, Gott bemüht sich nicht nur, nach dieser Eigenschaft zu streben, uns in Liebe zu begegnen. Das Wort sagt, Gott ist Liebe. Das Wort sagt, Gott liebt jeden Menschen. Auch wenn du vielleicht nicht mehr daran glaubst, dass es Liebe gibt. Vielleicht hast du keine Liebe von deinen Eltern erlebt. Vielleicht erlebst du keine Liebe in deinem Hier und Jetzt als Teenager, als Verheirateter, wer auch immer, als Single. Gott liebt dich. Gott liebt jeden Menschen. Nicht nur bestimmte, nicht nur die Reichen. Gott ist freundlich gegen jedermann. Genauso wie wir auch schon in der Anbetung gehört haben, Gott zwingt sich niemanden auf. Er hat uns geschaffen mit einem freien Willen. Aber nur, dass wir uns richtig verstehen, nicht ein freier Wille, ich kann tun und lassen, was ich will. Er hat uns einen freien Willen gegeben, zu entscheiden, ich liebe Gott oder den Teufel. Ich liebe das Gute oder das Böse. Das ist unsere Willensentscheidung, die er uns gibt. Aber wenn wir uns mit dem Wort beschäftigen, werden wir merken, wir sind entweder Sklave Christi oder Sklave des Teufels. Es gibt nichts dazwischen. Gott fordert nicht den Gehorsam. Er forderte ihn auch nicht von seinem Sohn. Aber sein Sohn tat es. Sein Sohn war gehorsam. Im Johannesevangelium 14,31, da lesen wir, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und tue, wie mir der Vater geboten hat. Er war mit seinem Leben bestrebt, Gott zu ehren. Er wusste, ich als Sohn Gottes komme auf diese Erde und zeige die Herrlichkeit Gottes. Jesus ging umher als die Herrlichkeit Gottes. Er zeigte sich den Menschen, unabhängig ob arm oder reich, ob krank oder gesund. Jesus begehrte nicht, was die anderen hatten. Er war zufrieden mit dem, was er hatte, ohne Murren. Jesus war um das Wohl der anderen bemüht. Jesus tat einzig und allein den Willen des Vaters. Und wenn ich jetzt diese göttlichen Eigenschaften aus der Bibel herausnehme, dann muss ich eins feststellen: Mehr Kontrast geht nicht zwischen mir und Gott. Ein Gott, der Liebe ist, ein Gott, der sich gegeben hat zu mir. Wir Menschen sind oft so selbstsüchtig. Wir sagen auch diese Floskel, jeder denkt an sich, so ist an jedem gedacht. Wir finden es noch alle lustig. Aber wenn wir den Sohn Gottes beschreiben müssten, dann können wir das in einem Wort: Er war selbstlos. Und ich möchte heute, oder das Ziel der Predigt ist, dass wir verstehen, woher wir gekommen sind. Wir wurden geliebt. Du bist heute geliebt. Wir wurden gerettet. Wir wurden herausgeholt aus dem Dreck. Unabhängig, ob du in einem vornehmen Elternhaus groß geworden bist, unabhängig davon, ob du in der Drogenszene gelandet bist, ob du ein Alkoholiker gewesen bist, es bedarf das Opfer Jesu Christi. Er muss uns alle herausholen aus dem Dreck der Sünde. Wir brauchen das Kreuz. Wir sind Begnadigte. Wir sind nicht Gutmenschen, so wie die Menschen heute uns versuchen zu erklären. Wir sind gut genug, wenn wir gewisse Dinge tun. Wir sind begnadigt und sonst weiter nichts. Was ist deine Antwort auf seine Liebe? Diese spannende Frage, der werden wir nachgehen. Denn Paulus hat uns schon im Römerbrief damals aufgezeigt, was er vorhatte. Er wollte damals schon die Römer motivieren zu einem Leben, was nicht einfach und leicht ist, sondern er möchte sie zu einem Leben motivieren, das praktisch ist. Römer Kapitel 12 von Vers 9, da beginnt er den Text so: Die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, haltet fest an den Guten. Die Liebe sei ungeheuchelt. Ist das unmöglich oder doch möglich? Wenn wir über das Wort Heuchler nachdenken, wer weiß, woher es kam. Heute sagt man zu einem Heuchler Schauspieler. Schauspieler ist ein Beruf. Und damals hieß ein Schauspieler Heuchler. Er war einer, der auf der Bühne war, etwas darstellte, was er gar nicht war. Und die Frage ist, warum ist es so schwer, kein Heuchler zu sein? Wenn ich mich entscheide, kein Heuchler zu sein, wisst ihr was? Ihr erfahrt von mir weitaus mehr. Ihr habt auf einmal nicht mehr das Bild von Henry, der, sondern, ich weiß. Ich kenne seine Probleme, ich kenne seine Schwächen. Das macht einen aus, der sich entscheidet, nicht mehr zu heucheln. Zugeben, ich bin nicht perfekt. Zugeben, ich habe Schwächen, ich habe Probleme, ich habe Baustellen, ich brauche die Gnade Christi. Doch die Frage ist, wie fangen wir an, ungeheuchelt zu leben? Wie fange ich an, ungeheuchelt zu lieben? Und da sagt Paulus in dem gleichen Vers, woran sollen wir festhalten? Wir sollen an dem Guten festhalten und das Böse hassen. Die Parallele, die Verbindung zu Vers 2 in dem gleichen Kapitel: Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr den guten Willen Gottes prüfen könnt. Es ist ein Entweder-Oder. Passt dich nicht an. Fokussiere dich auf Gott, damit du den guten Willen Gottes erkennen kannst. Du kannst nicht an dem Guten festhalten und das Böse lieben. Wenn du dich entscheidest, an das Gute festzuhalten, dann fangen wir an, automatisch das Böse zu hassen. Matthäus 6,24 greift es auch an. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Das geht nicht. Entweder liebst du Gott und du hast den Mammon. Oder du liebst den Mammon und du hast Gott. Als Kind Gottes sollen wir mit dem Guten verklebt sein, verbunden sein, verwoben sein, verschmolzen sein. Nur wie ist das möglich? Es ist nur möglich in der Abhängigkeit von Christus. Du hast die Barmherzigkeit Gottes ständig vor Augen. Du denkst zuerst über das Opfer nach, genau das, was wir heute auch schon in der Anbetung gemacht haben. Darüber, was wurde mir in Christus vergeben? Haben wir das vor Augen? Wie hat Christus uns ungeheuchelt geliebt? Das ist das Gute. Die Frage ist nur, woran hältst du fest in deinem Leben? Ist dir diese Nachricht, dieses Ereignis, womit Gott dich geliebt hat, stets vor Augen? Damals war Paulus herausgefordert, Juden und Heiden in einer Gemeinde zu haben. Zwei Welten, die aufeinander prallen. Die Juden, totale Gesetzesmenschen. Die Heiden, total gottlos. Und jetzt nehmen sie im Glauben Jesus Christus an und müssen in ihrem Fleisch auf einmal einander lieben. Ungeheuchelt, füreinander da sein, vereint sein, egal ob Jude oder Heide. Es ist schwer, wenn du gestern noch den Juden verabscheut hast und gehasst hast und heute musst du ihn lieben. Darfst du ihn lieben? Menschlich gesehen unmöglich, aber Gott macht es möglich. Wenn du am Guten festhältst, wird das dazu führen, dass du bereit bist, aufrichtig, fleißig und herzlich zu dienen. Galater 2,20 ist eine gute Parallele zu diesem Abschnitt. Da heißt es, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich. Aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich an den Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Paulus fordert uns auf, in der Gemeinde herzlich zu sein. Paulus fordert uns auf, einander zu dienen, einander Ehre zu erweisen. Wir sind oft sehr verhalten, wenn es darum geht, meinen Nächsten zu ehren. Aber das ist etwas Gutes, das ist etwas, was wir lernen dürfen. Und wenn du als Kind hier vielleicht sitzt und sagst, ich kann hier gar nichts dazu beitragen, wie kann ich jemanden ehren? Da ist die Bibel auch ganz klar. Wenn du Vater und Mutter gehorchst, dann ehrst du sie. Dann ehrst du sie und ehrst automatisch Gott. Also ich kann selbst als Kind Gott Ehre erweisen und meinen Eltern. Wenn ich Teil der Gemeinde bin, kann ich meinen Pastor ehren, indem wir ihn wertschätzen und achten. Indem wir eine Gemeinde sind, die hört, beherzigt und danach lebt, wenn das dem Wort entspricht. Als Mitarbeiter kann ich eine Stütze sein in dem Bereich, wo ich eingesetzt werde für meinen Leiter. Es ehrt ihn. Nein, wir müssen nicht niederfallen. Wir sollen einander wertschätzen. Und am Ende ehrt es Gott. Epheser 4,23 empfand ich auch als eine sehr gute Parallele. Da heißt es, seid aber gegeneinander freundlich, barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Wenn du dich fragst, ob du ein Heuchler bist, dann kannst du anhand dieser Frage feststellen, ob du es bist. Wie sehr liebst du den in der Gemeinde, der dich so extrem verletzt hat? Wie sehr liebst du den Bruder oder die Schwester, die dich das letzte Mal so bloßgestellt hat, die so lieblos zu dir war? Gar nicht oder nur ein bisschen? Wisst ihr, das sagt nicht ich, das sagt die Bibel. Wenn du sagst, ich liebe ihn gar nicht, ich verabscheue ihn, dann sagt die Bibel, du liebst auch Gott nicht. Denn 1. Johannes schreibt darüber in Kapitel 4, Vers 20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, der ihn nicht sieht? Unsere Taktik ist heute, wir möchten Anerkennung. Wir zeigen, wie toll wir dienen, wie toll wir etwas machen. Aber weil wir Menschenfurcht haben, sprechen wir Sünde nicht liebevoll an. Wir sprechen Sünde nicht liebevoll mit der Wahrheit an, mit dem Wort Gottes. Weil wir unsere Ruhe haben wollen, gehen wir lieber aus dem Weg. Es könnte ja Probleme geben. Ich will meine Ruhe haben. Ich täusche Freude, Friede und eine Einheit vor. Als ich gefragt habe über das Thema Liebe, wie wer darüber denkt und es empfindet, dann kam eine Antwort zu meinem Status: Liebe ist bereit zu vergeben. Wozu wurden wir nochmal aufgefordert? Wir sollen freundlich, barmherzig sein und einander vergeben. Wenn wir nicht vergeben, werden wir zu Menschen, die verletzen. Wenn wir nicht lernen vergeben, werden wir automatisch zu Menschen, die den anderen weiter verletzen, weil wir verletzt sind. Wenn wir nicht vergeben, bleiben wir oder werden wir automatisch die Gefangenen selber. Vergebung befreit. Paulus sagt in Vers 11 weiter, Römer Kapitel 12, seid eifrig, seid brennend im Geist und diene dem Herrn. Ich höre immer wieder Menschen, die sagen, dass man nach dem Prinzip Work-Life-Balance leben soll, dass man auf seinen Körper hören muss, dass man vorsichtig sein muss. Man könnte sich ja überarbeiten im Reich Gottes. Aber woher haben diese Leute diese Theorie? Die heutige Psychologie versucht, den Menschen in schwierigen Phasen zu helfen. Und wisst ihr, was sie machen? Sie verweisen den Menschen nicht auf das Wort Gottes. Sie verweisen nicht auf den Frieden Gottes. Sie verweisen den Menschen auf das Innere, auf das Ich, auf das Selbstzentrierte. Mein Ich gehört ins Zentrum und sonst nichts. Deswegen bist du ausgeschöpft und ausgelaugt. Mein Wohlbefinden, meine Gefühle und meine Wünsche stehen an erster Stelle und danach lange, lange nichts. Noch einer hat auf dem Status geantwortet: Liebe ist nicht ein Gefühl, sondern eine bewusste Entscheidung. Der andere sagte, Liebe ist bedingungslose Hingabe, ohne Hintergedanken bzw. Erwartungen einer Gegenleistung. Ich glaube, Liebe ist etwas, was wir nicht einfach nur theoretisch abhandeln können. Liebe ist etwas, was wir theoretisch sagen können, aber wenn keine Praxis dahinter ist, dann ist es nichts. Wenn ich jetzt dazu den Vergleich nehme, wie sich Menschen aus der Bibel geopfert haben, dann passt diese Theorie der Psychologen heute nicht. Die erste Gemeinde, wie sie sich aufgeopfert hat für das Evangelium, sie brannten, sie lebten, sie nahmen teil an den Nöten anderer, sie waren füreinander da. Sie waren einmütig beisammen. Wenn ich Jesu Leben ansehe, er war fokussiert, den Willen des Vaters zu tun, sonst nichts. Der Märtyrer hatte keine Wunder erlebt, so wie wir das schon aus dem Hebräer gehört haben heute morgens. Er fragte sich vielleicht, warum Gott? Er fühlte gerade nicht Liebe, aber er entschied sich und ging diesen Weg und bezahlte mit seinem Leben. Liebe bei dem Märtyrer wurde auf einmal richtig praktisch. Sie haben festgehalten an dem Guten. Ihnen war klar, wer ihnen etwas Gutes bereitet hat in ihrem Leben. Sie wussten, woher sie kamen. Jesus Christus war es, der sie gerettet hat. Sie waren begnadigt. Das ist ihnen widerfahren. Das ist das Gute, was sie in den Augen hielten, im Herzen hielten. Auch ein Paulus schreibt immer wieder in den Briefen, ja, meine Arbeit ist schwer, sie ist widrig, da kommen die Widerstände auf, da kommen Leute, die Probleme machen, da kommt Sünde auf. Aber wisst ihr, was ihn motiviert hat? Er kam in eine Stadt mit diesem Evangelium der Wahrheit. Das Evangelium, was Menschen verändert, und sie nahmen es auf. Und das war seine Freude. Und in dieser Freude, dieses Gute, gab ihn immer wieder die Begeisterung, weiterzumachen. Er wusste, ich, Paulus, bin nichts, aber Christus hat mich errettet. Er hat mich erkauft, er hat mich erlöst, er hat mir alles gegeben. Er schreibt über mein Leben Gnade und nicht, weil ich so toll bin. Vers 12 sagt Paulus auch, seid fröhlich in Hoffnung. In Bedrängnis haltet stand, seid beharrlich im Gebet. Wenn ich über Hoffnung nachdenke, dann weiß ich gar nicht, ob das uns immer wieder vor Augen ist. Was ist eigentlich unsere oder deine Hoffnung? Oder weißt du das nicht mehr? Unsere Hoffnung soll sein, das ewige Leben. Wir waren Menschen in der Verdammnis, geradeaus Weg in die Hölle. Und Gott schenkt uns ewiges Leben. Das ist unsere Hoffnung. Hoffnung ist auch nicht etwas, wo ich glaube, ja, das könnte eintreffen. Nein, auch in Hebräer 11, was wir heute Morgen schon gehört haben, Glaube ist eine feste Zuversicht. Es ist ein Wissen. Wir bekommen ein Erbe, nicht wegen unserer Taten, sondern weil wir einen barmherzigen Gott haben. Hoffnung ist die Wiederkunft Christi. Das ist unsere Hoffnung. Und wisst ihr, wenn wir daran nicht mehr glauben, dann macht sich das immer wieder in unserem Leben bemerkbar. Menschen, die in der Erwartung Jesu Christi leben, haben diese Hoffnung. Und ihre Taten sind gedrängt. Bald kommt der Herr. Lasst uns eifrig sein. Lasst uns bemüht sein. Lasst uns standhalten. In Bedrängnis standhalten ist der nächste Punkt, wozu Paulus hier uns auffordert. Christsein bedeutet nicht, dass er alle Bedrängnis von uns nimmt. Christsein bedeutet, festzuhalten, auch wenn Bedrängnis da ist. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, wir sind bedrängt, aber nicht erdrückt. Seiner Ansicht nach, er saß im Gefängnis, aber das war nicht das Problem. Aus dem Gefängnis hatte er die Möglichkeit, immer noch das Evangelium zu verkündigen. Das war seine Freude, das war seine Überzeugung. Und er wusste, dass Gott alles in seiner Hand hält. Und dass er dieses Unglück, dass er jetzt ein Gefangener ist im Gefängnis, Gott zur Verherrlichung nutzen wird. Er wird es verwandeln. Und das ist unsere Hoffnung, die wir haben dürfen. Sei beharrlich im Gebet. Das Gebet lenkt den Fokus weg von mir zu Christus hin. Auch wieder etwas Gegensätzliches, was die Psychologen versuchen. Sie versuchen, uns zu zentrieren auf uns selbst. Aber das Gebet ist etwas, was nach außen hin, nach Gott gerichtet wird. Das Gebet ist zum einen eine Plattform, um Gott Danke zu sagen. Das Gebet ist aber auch etwas, wo wir Gott unsere Sünden bekennen. Das Gebet ist etwas, wo ich Gott darum bitten kann, Herr, sei mir Sünder gnädig. Herr, verzeih mir, dass ich wieder gefehlt habe. Herr, hilf mir, gegen die Sünde zu streiten. Ein Christ, der in Heiligung lebt, wird Sünde nicht tolerieren. Er ist immer danach bestrebt, die Sünde aus dem Leben auszuräumen. Das Gebet ist gleichzeitig die Anbetung Gottes. Das, was wir schon am Anfang des Gottesdienstes gemacht haben. Und das Gebet ist ein Zeichen, Gott hat die Kontrolle über mein Leben. Vers 13 stellt uns vor eine Herausforderung, die heute recht selten gelebt wird unter Nichtchristen. Aber unter Christen sollte das eine gute Tugend sein. Es soll etwas völlig Normales sein, was wir im Alltag praktizieren dürfen. Wozu fordert uns Paulus auf, Anteil an den Nöten der Heiligen zu haben? Wisst ihr, was mich motiviert? Ein Ungläubiger sagte mir, weißt du, wenn ich in einer Notsituation bin, dann stehe ich alleine da. Vielleicht mit ganz viel Glück noch mit einem Freund oder mit einem Familienangehörigen. Aber was ihr habt die ganze Gemeinde hinter euch. Habt ihr ein Problem, dann ist das ja überhaupt kein Problem. Dann wird euch doch eh geholfen. Ihr helft euch doch eh alle gegenseitig. Das ist das, was sie sehen. Und das hat mich ermutigt, wieder mich neu auch zu fokussieren, Anteil zu haben an den Nöten von dir, die du hast. Wisst ihr, und wenn ich das noch aus ungeheuchelter Liebe mache, nicht ich helfe dir und du hilfst mir bei meiner nächsten Not, sondern wenn ich das in ungeheuchelter Liebe tue, dann wird Gott uns dafür belohnen. Wenn wir echte, ungeheuchelte Liebe leben, dann wird uns die Not der Heiligen nie egal sein. Gastfreundschaft ist der nächste Punkt, den Paulus hier aufgreift. Nein, ich meine nicht die Gastfreundschaft, wenn Dortmund gegen Bayern spielt. Das ist keine Gastfreundschaft. Ah, das ist vielleicht mal schön, ist ein schöner Abend, du lädst alle ein, ihr grillt, ihr guckt das Spiel, habt jede Menge Spaß. Aber wenn die Bibel über Gastfreundschaft redet, dann meint sie nicht das. Wer biblische Gastfreundschaft leben möchte, der darf Menschen einladen, die ihm fremd sind. Der darf Menschen einladen, die heute vielleicht neu sind, die krank sind, die bedürftig sind. Ich lade Menschen ein, nicht damit ich bei denen eingeladen werde, sondern ich lade sie ein und bin ihnen barmherzig und ich lebe diese Gastfreundschaft. Eine Gemeinde bekam Besuch von einem berühmten Prediger. Als er an dem Flughafen ankam, begrüßten ihn ein paar Brüder, hatten noch ein Auto angemietet und erzählten ihm freudig, wir haben dir das beste Hotel dieser Stadt geboten. Du darfst dort übernachten. Und dieser Bruder fragte, habt ihr keinen in der Gemeinde, der mich aufnehmen könnte? Ja, doch, da gibt es so ein altes Ehepaar, aber das war nicht so ganz passend. Ein altes Haus, ein kaltes Haus. Wir wollten dir etwas Besonderes darbieten. Traurig entgegnete der Prediger und sagte, ich wäre lieber zu euren Mitgliedern in der Gemeinde gekommen. Ich hätte lieber mit ihnen Gemeinschaft gehabt, als im Hotel zu sein. Der Prediger, der hatte noch die richtige Einstellung über die biblische Gastfreundschaft. Es kommt nicht darauf an, was ich meinen Gästen biete im Materiellen, sondern es kommt darauf an, nehme ich sie herzlich ein, nehme ich sie herzlich auf, zeige ich ihnen ungeheuchelte Liebe, ermutige ich sie in ihrem Dienst. Verse 14, 15 und 16 gehören sehr stark zusammen. Denn da geht es um die Worte, um die Taten und um die Gedanken. Da heißt es, segnet die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Er fordert uns hier auf, unsere Feinde zu lieben. Segnen, die uns verfluchen. Gutes tun, die uns hassen. Bitten für die, die uns beleidigen, die uns gekränkt haben. Damit, so heißt es im Matthäusevangelium, ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Ganz einfach, wie redest du über deinen Nächsten, der dich eigentlich nur verletzt, der dir immer wieder unfreundlich begegnet, der dir eigentlich nur das Schlechte wünscht? Wie reden wir über diesen Menschen? Ganz ehrlich, menschlich habe ich da auch oft schon so reagiert, dass ich diese Menschen einfach ignoriere. Ich gehe ihnen aus dem Weg. Ich lasse sie da stehen, ich lasse sie alleine, damit sie mich nicht mehr verletzen. Aber wenn wir wieder zurück ins Wort gehen und Jesu Leben betrachten, er hat diese Menschen nicht ignoriert. Er ist diesen Menschen mit Liebe begegnet. Einer schrieb auch auf meinen Status, Liebe ist jemandem etwas zu geben, was er am wenigsten verdient, an dem Zeitpunkt, wo er es am nötigsten braucht. Ich gebe Liebe, obwohl der Typ oder diese Schwester, diese Frau es nicht verdient hat. Aber wisst ihr, dass diese Person eigentlich in ihrer Verletzung lebt und eigentlich gerade Liebe am nötigsten hat? Deswegen ist es wichtig, mit Worten zu lieben. Auch nicht unbedeutend mit Taten zu lieben. Vers 15, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Eine ungeheuchelte Liebe kann mit den richtigen Taten lieben. Nur wahrhaft aufrichtige Liebe kann sich freuen mit dem, der sich freut. Weinen mit dem, der weint. Wisst ihr, was die geheuchelte Liebe macht? Sie freut sich dann, wenn du weinst. Wenn du im Dreck liegst, geschieht's dem recht. Und sie ärgert sich, wenn du dich freust. Das ist diese geheuchelte Liebe, diese menschliche, wozu wir schnell neigen. Aber wir werden aufgefordert, eine ungeheuchelte Liebe zu haben, sich freuen mit meinem Nächsten und zu weinen mit meinem Nächsten. Mit den richtigen Gedanken in Vers 16, seid gleichgesinnt gegeneinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Im Vers 16 geht es darum, Liebe beginnt in den Gedanken. Die Jünger fragten Jesus, wer ist der Größte? Und ich glaube, wo sie ihm diese Frage gestellt haben, haben sie niemals damit gerechnet. Jesus sagte, der Größte unter euch diene. Wenn ich auf dich, auf euch herabschaue, dann hat es am Ende eine logische Schlussfolgerung. Ich lasse mich bedienen. Ich tue doch nichts für euch. Wer seid ihr? Das ist die automatische menschliche Reaktion. Wenn ich aber auf euch aufschaue, wenn ihr mir wertvoll seid, wenn ich euch liebe, wenn wir einander lieben, dann sind wir bereit, einander zu dienen. Wir sind bereit, hier anzufangen, den anderen in Gedanken höher achten als mich selber. Und ich bin bereit, egal welchen Dienst zu tun, ich bin mir nicht zu schade. Ich kann vielleicht in den theologischen Fragen richtig liegen, vielleicht liebst du das Wort, aber es heißt noch lange nichts, wenn du theologisch richtig liegst. Wenn dich das aufbläht, nützt es uns nichts. Wenn du aber richtig liegst und liebst und dienst, dann nützt es uns allen sehr viel. Wenn ich Gaben habe, aber nicht bereit bin, in einer kleinen Gemeinde zu dienen, dann bringt es nichts. Wisst ihr, und selbst der Sohn Gottes, er war bereit, mit einzelnen Menschen seine Zeit rumzuschlagen. Er suchte den Dialog mit einzelnen Männern und Frauen. Er suchte die Zeit mit den Jüngern, das war ihm wichtig. Er war sich nicht zu schade. Er fragte nicht, wie viele Menschen werden da sein, dann komme ich. Nein, er gab sich selbst. Er war für die Menschen da. Ob einer oder die 12, ob 100 oder danach eine ganze Menschenmasse da war. Er diente und wusch seinen Jüngern die Füße. Ihm war es wichtig, dass sie verstanden, dass er nicht nur davon redete, sondern dass er es auch tat. Er hielt mit ein paar Männern das Abendmahl mit einer Verheißung. Die Frage ist, was ist deine Antwort auf seine Liebe? Jesus gab dir Rettung. Jesus gab dir das unverwelkliche Erbe. Du kannst dir das ewige Leben nicht verdienen. Nein, durch gute Taten gehst du genauso in die Hölle. Wir können nicht vor Gott bestehen, es sei denn, wir nehmen ihn an. Wir sind dankbar für das, was er für uns getan hat, in einer ungeheuchelten Liebe. Er liebte uns und er schreibt es nicht nur in seinem Wort hinein. Nein, er gab sein Leben für dich und für mich. Er gibt uns ein Erbe, was hier nicht von Motten, von Rost, von Dieben zerfressen und geklaut wird. Er gibt dir ein unverwelkliches Erbe. Bist du bereit, ungeheuchelt zu lieben? Gott segne dich in dem Nachdenken, in dem, was du gehört hast. Und lass uns aufstehen und lass uns bei Gott um Gnade bitten, dass er das, was wir gehört haben, auch wirklich in uns vollbringt. Amen.